Johannesbrief beschäftigen. Dieser Brief berührt so manche Fragen, die man als wirklich aktuelle Fragen bezeichnen kann, denn wir leben ja in einer sehr spannungsreichen Zeit und das sehen wir auch in der Entwicklung des Christentums. Dieser Brief wurde geschrieben, wo schon die Anfänge zu erkennen waren, von dem, was heute weithin das christliche Denken und Handeln bestimmt. Wir wollen zunächst aus dem ersten Brief des Johannes, aus dem ersten Kapitel lesen. Da schreibt Johannes, was von Anfang war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben, betreffend das Wort des Lebens. Und das Leben ist geoffenbart worden, und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, welches bei dem Vater war und uns geoffenbart worden ist. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir euch, auf dass auch ihr mit uns Gemeinschaft habet, und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohne Jesu Christo. Und dies schreiben wir euch, auf dass eure Freude völlig sei. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis in ihm ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber in dem Lichte wandeln, wie er in dem Lichte ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander, und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so betrügen wir uns selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner, und sein Wort ist nicht in uns. Soweit zunächst Gottes Wort. Wir haben ja bekanntlich im Neuen Testament 21 Briefe, die damals von den Aposteln geschrieben wurden, und der Heilige Geist hat dafür gesorgt, dass wir sie heute noch in Händen haben und dass wir uns heute damit beschäftigen dürfen. Wir fragen uns mit Recht, was die Apostel damals veranlasst hat, diese Briefe zu schreiben. Und wenn man so die einzelnen Briefe einmal näher untersucht, dann kann man sehr leicht feststellen, dass es in den meisten Fällen auch ganz bestimmte Schwierigkeiten oder Probleme gegeben hat. Manche Gefahren gab es in der damaligen Zeit, und die Apostel fühlten sich doch veranlasst, zu dieser oder jener Frage dann doch ganz klar Stellung zu beziehen. Man kann das auch sehr deutlich bei diesen Johannesbriefen erkennen. Es gibt drei Briefe, die Johannes geschrieben hat. Der wohl inhaltsreichste ist der erste Brief. Es ist eigentlich sehr leicht zu erkennen, warum Johannes diesen Brief überhaupt geschrieben hat. Es gibt wohl keinen Brief, wo das so deutlich beantwortet wird, wie gerade im ersten Johannesbrief. Denn diese Aussage, die wir hier Kapitel 1, Vers 4 finden, wird wohl 4 oder 5 Mal wiederholt. Und dies schreiben wir euch, auf dass eure Freude völlig sei. Das war zunächst einmal ein Grund, warum dieser Brief geschrieben wurde, damit eure Freude völlig sei. Das bedeutet andererseits, dass diese Freude in Gefahr war. Es gab Schwierigkeiten, Einflüsse von antichristlichen Kräften, die letztlich darauf abzielten, die Grundlagen des christlichen Glaubens zu erschüttern. Und die Folge ist natürlich, dass dann die innere Freude mehr und mehr verloren geht. Deshalb sagt Johannes, ist das ein ganz entscheidender Grund, warum wir diesen Brief geschrieben haben. Den zweiten Grund finden wir in Kapitel 2, Vers 1. Da sagt Johannes, meine Kinder, ich schreibe euch dieses, auf dass ihr nicht sündiget. Auch das war ein ganz entscheidender Grund, den Johannes hier vorstellt, denn es gab damals auch diese starken Einflüsse, die letztlich darauf abzielten, zu behaupten oder zu unterstellen, dass es überhaupt gar nicht so tragisch sei, zu sündigen. Wir haben hier schon jene Einflüsse, von denen auch Judas in seinem Brief schreibt, dass gewisse Menschen sich nebeneingeschlichen hatten, die die Gnade in Ausschweifung verkehrten. Das heißt mit anderen Worten, man stellte die Behauptung auf, wir leben heute im Zeitalter der Gnade, nicht mehr im Zeitalter des Gesetzes, und da wiegt eine Sünde gar nicht mehr so schwer wie im Alten Testament. Man kann heute ruhig sündigen. Wir leben ja bekanntlich in dieser Gnade. Einen dritten Grund finden wir dann noch in diesem zweiten Kapitel, in Vers 26. Da sagt Johannes, dies habe ich euch betreffs derer geschrieben, die euch verführen. Ich denke, hier haben wir eine ganz klare Aussage, dass damals diese Verführer schon wirksam waren innerhalb des Christentums. Johannes ist ja bekanntlich der Einzige, der diese Leute auch Antichristen bezeichnet. In seinem Brief haben wir diesen Ausdruck, Antichristen. Er spricht hier noch nicht von dem Antichrist. Wir haben in den neutestamentlichen Belehrungen auch Hinweise, dass einmal eine Autorität in Erscheinung treten wird, die gleichsam dieser Mensch der Sünde ist und den man auch den Antichristen bezeichnet. Aber hier waren Leute wirksam, die Johannes als Antichristen bezeichnet. Anti bedeutet gegen. Also gegen Christus gerichtete Menschen. Mit ihrer Lehre versuchten sie damals Eingang zu finden, und vieles spricht dafür, dass sie hier und da auch tatsächlich Eingang gefunden hatten. Der Apostel Paulus erinnert schon bei seinem Abschied in Milet an diese Leute, die nach seinem Abschied kommen werden. Es werden verderbliche Wölfe kommen, die die Herde nicht schonen, und auch aus euren eigenen Reihen werden Menschen aufstehen, die verkehrte Dinge reden. Die größten Schwierigkeiten und die größten Gefahren, darüber sollten wir uns gewiss alle im Klaren sein, kommen nicht so von außen in das Christentum hinein, sondern sie sind im Christentum. Da liegen die entscheidenden Schwierigkeiten, und von daher ist es immer wieder wichtig, dass wir uns zurückorientieren auf das unabänderliche, bleibende Wort Gottes. Das ist die Gewissheit unseres Glaubens und auch die Grundlage. Darum sagt Johannes auch noch einmal, Kapitel 5, Vers 13, dies habe ich euch geschrieben, auf dass ihr wisset, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr glaubet an den Namen des Sohnes Gottes. Also er erinnert an das ewige Leben, das jeder Wiedergeborene hat. Und es ist das herrliche Ergebnis des Erlösungswerkes von Golgatha. Dazu musste natürlich der Jesus in diese Welt kommen. Man könnte sogar den ersten Johannesbrief als eine gewisse Fortsetzung bezeichnen von dem Evangelium nach Johannes. Nun, es wird hier kaum notwendig sein, im Einzelnen darauf einzugehen. Wir wissen alle, setze das voraus, dass Johannes sein Evangelium damals geschrieben hat, weil tatsächlich die Gottheit des Herrn Jesus schon sehr stark in Frage gestellt wurde. Er schreibt ja später am Ende seines Briefes: Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisset, dass Jesus der Christus ist, der Sohn des lebendigen Gottes, und dass ihr, das heißt die Glaubenden, Leben habt in ihm. Diese letzte Aussage, Leben in ihm oder durch ihn, das ist eigentlich das Generalthema, das wir im ersten Johannesbrief finden. Im Evangelium nach Johannes wird uns in einzigartiger Weise der Herr als der ewige Sohn Gottes vorgestellt, und in seinem ersten Brief beschäftigt sich der Apostel Johannes mit den gewaltigen Ergebnissen. Und dazu gehört eben das ewige Leben, das wir jetzt besitzen durch den Herrn Jesus und in Christus Jesus. Von daher haben wir Gemeinschaft. Und das ist eigentlich auch ein Grundgedanke, den wir in diesem Kapitel finden. Wir haben Gemeinschaft, nicht nur miteinander. Obwohl auch das schon ein ganz großes Vorrecht ist, dass wir als Gläubige Gemeinschaft miteinander haben. Meine Lieben, das sollten wir auch wirklich schätzen. Die Trennungen berühren diese innerste Frage nicht. Wir haben Gemeinschaft, nicht weil wir zu dieser oder jener Benennung gehören, sondern wir haben Gemeinschaft, weil wir neues Leben haben. Und wir haben Gemeinschaft, weil wir durch einen Geist wiedergezeugt worden sind zu einer lebendigen Hoffnung. Das verbindet uns letztlich miteinander. Aber dieses Vorrecht der Gemeinschaft miteinander kann nur das Ergebnis einer noch höheren Gemeinschaft sein. Und das ist die Gemeinschaft, die wir haben dürfen mit dem Vater und mit dem Sohne. Wenn diese Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohne nicht besteht, dann gibt es auch keine Gemeinschaft miteinander. Wir merken, das sind Zusammenhänge, die man einfach nicht voneinander trennen kann. Von daher könnte man vielleicht auch den 7. Vers, den wir hier finden, so als eine Art Schlüsselvers bezeichnen. Hier wird von dem Wandel im Licht geredet. Und so haben wir Gemeinschaft miteinander, und das Blut Jesu Christi, des Sohnes Gottes, reinigt uns von aller Sünde. Das ist die Grundlage eigentlich unserer Gemeinschaft. Es gibt noch einen zweiten Schlüsselvers, worauf ich besonders hinweisen möchte. Wir werden später noch darauf zurückkommen. Und den finden wir in Kapitel 2, Vers 8. Persönlich glaube ich, dass das eigentlich die entscheidendste Aussage in diesem Brief überhaupt ist. Und zwar sagt der Apostel hier: Das, was wahr ist in ihm, und dabei handelt es sich zweifellos um den Herrn Jesus, das ist auch wahr in euch. Mit anderen Worten, in ihm war Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Leben, das ewige Leben. Und dieses ewige Leben, sagt Johannes, ist jetzt auch in euch. Er berührt hier nicht so sehr die Frage, wie dieses Leben unser Teil geworden ist oder wie es unser Teil wird, sondern er geht einfach von dem Gedanken aus, alle Kinder Gottes haben ewiges Leben. Wenn sie das ewige Leben nicht haben, sind sie keine Kinder Gottes. Das ist für Johannes einfach das entscheidende Kennzeichen, auf das er später auch zu sprechen kommt. Er gebraucht 7 oder 8 Mal dann diese Aussage, aus Gott geboren. Denn das Leben ist in Gott. Es ist nicht in uns. Aber durch die Wiedergeburt empfangen wir es. Und das ist das herrliche und gewaltige Vorrecht, auf das Johannes hier in diesem Brief in besonderer Weise näher eingeht. Er beginnt seinen Brief mit einem sehr schönen Zeugnis, in dem er sich als Augen- und Ohrenzeuge der Herrlichkeit des Herrn Jesus vorstellt. Er sagt, was von Anfang war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben, betreffend das Wort des Lebens. Ich sagte schon, es gab damals viele Einflüsse im Blick auf diese entscheidenden Fundamente des christlichen Glaubens. Und deshalb sah Johannes sich genötigt, das noch einmal in aller Deutlichkeit vorzustellen. Er will mit anderen Worten sagen, was wir reden, was wir bezeugen, das haben wir erlebt. Das sind Erfahrungswerte, die wir in der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus wirklich so bewusst erlebt und erfahren haben. So stellt er sich als ein Augenzeuge vor, der sagen konnte, was von Anfang war. Nun, das Wort von Anfang finden wir bei Johannes, ich glaube, 6 Mal. Und es hat hier immer den Sinn, dass er sagen will, ich möchte euch jetzt an den Anfang zurückführen. Hier natürlich an den Anfang des christlichen Glaubens. Und wo fängt der christliche Glaube an? Weil eben, der fängt nicht im Mittelalter an, der fängt mit der Offenbarung des Herrn Jesus an. Der Jesus ist die Grundlage unseres Glaubens. Paulus sagt das sinngemäß mit etwas anderen Worten. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer der gelegt ist, und das ist Jesus Christus. Da fängt der christliche Glaube an. Deshalb ist Johannes bemüht, uns immer so an den Anfang zu führen. Später spricht er aber auch von dem Teufel und sagt, der Teufel sündigt von Anfang. Er geht zurück bis an den Anfang und den Ausgangspunkt der Sünde. Und der liegt letztlich in dem Teufel. Wir haben einen feinen Unterschied, auf den ich doch kurz hinweisen möchte, der zwischen dem 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 1 und dem Evangelium nach Johannes, Kapitel 1, Vers 1 besteht. Auch da spricht der Apostel Johannes von dem Anfang, aber hier haben wir eine ganz andere Ausdrucksweise, und zwar sagt er, im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott, alles war durch dasselbe, und ohne dasselbe war doch nicht eines, das geworden ist. Hier liegt ein ganz beachtenswerter und bemerkenswerter Unterschied. Im Evangelium nach Johannes sagt der Apostel, am Anfang war das Wort. Und hier müsste man jetzt die Frage stellen, wann war der Anfang? Johannes will sagen, wir können den Anfang zurückverlegen, wie wir wollen. Das Wort war immer da. Es hat keinen Anfang. Wenn wir Millionen Jahre zurückgehen, das Wort war da. Wenn wir Milliarden Jahre zurückgehen, um nur Zahlen zu nennen, das Wort war da. Er war Gott. Durch ihn ist alles geworden. Wir merken, in seinem Evangelium bezeugt der Apostel Johannes, die Zeitlosigkeit des Wortes und damit des Herrn Jesus, des Sohnes Gottes. Er war Gott. Er war bei Gott und er war Gott. Ein Geheimnis, das wir nie ergründen und auch nie völlig erklären können. Aber hier geht er zurück in seinem ersten Brief bis an den Anfang des christlichen Zeugnisses. Und da sagt er, was wir gehört und was wir mit unseren Augen gesehen haben. Tatsächlich hat es bei Johannes mit dem Hören angefangen. Er war ein Jünger des Johannes, des Täufers. Wir finden einen kurzen Hinweis, und zwar im Evangelium nach Johannes im ersten Kapitel, wo zwei der Jünger des Johannes diese Botschaft des Johannes des Täufers hörten. Siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Und es hörten ihn zwei von seinen Jüngern. Und wir dürfen annehmen, denn vieles spricht dafür, dass einer dieser Jünger Johannes gewesen ist. Der andere war Andreas. Und diese beiden, sehr beeindruckt durch das Zeugnis Johannes des Täufers, folgten dem Herrn Jesus nach und fragten ihn, Lehrer, wo hältst du dich auf? Und wir kennen ja dann die Antwort, die der Herr Jesus gibt, was sucht ihr? Sehr bezeichnend. Was sucht ihr? Meine Lieben, der Mensch sucht was. Auch in der Religion sucht er was. Aber wir brauchen nicht was, sondern wir brauchen eine Person. Und das kommt in sehr schöner Weise zum Ausdruck, sowohl bei Johannes wie bei Andreas. Denn sie sagen sinngemäß, wir suchen dich. Wo hältst du dich auf? Wir möchten dich kennenlernen. Und sie gingen zu ihm oder folgten ihm und blieben jenen Tag bei ihm. Und aus diesem einen Tag wurde eine Lebensentscheidung. Sie haben sich nie mehr innerlich von ihrem Herrn und Heiland entfernt. Sie blieben in der Gemeinschaft mit ihm. Und dieses Verhältnis zu ihm wurde immer enger und immer inniger. Der Herr wurde ihnen immer größer. Und das war auch mit ein Grund, dass er das so deutlich herausstellt, wir haben das gehört. Und diese Botschaft, die hat uns innerlich gepackt, die hat uns bewegt. Und wir haben dann tatsächlich diesen Schritt gewagt und haben ihn dann gesehen. Und damit beginnt eigentlich der Glaubensweg auch heute. Der christliche Glaube beginnt nicht mit dem Sehen, sondern mit dem Hören. Denn der Glaube kommt aus der Predigt oder aus der Verkündigung und die Verkündigung durch das Wort Gottes. Das ist der göttliche Weg. Wir haben heute das abgeschlossene Wort Gottes. Wir können es lesen, wir können es hören. Und auf diese Weise möchte der Heilige Geist, möchte Gott selbst unsere Herzen und unsere Gewissen erreichen und berühren. Und wenn dieses Wort Eingang findet und Aufnahme findet in unseren Herzen, dann kommt es auch zu einem Sehen. Aber zu einem etwas anderen Sehen, wie wir es hier bei Johannes finden. Denn Johannes hat tatsächlich mit seinen leiblichen Augen den Herrn Jesus gesehen. Wir können ihn heute nicht mehr so sehen. Einfach deshalb, weil er nicht mehr hier ist. Der Jesus ist nicht mehr auf dieser Erde. Er hat diese Welt verlassen. Die Jünger haben das miterlebt, wie er vor ihren Augen aufgenommen wurde in den Himmel. Und doch sehen wir ihn, und zwar mit den Augen des Glaubens. So sagt es später auch der Schreiber im Hebräerbrief, wir sehen aber Jesus, der ein wenig niedriger war als die Engel, jetzt mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Merken wir, es gibt auch Augen des Glaubens. Und diese Glaubensaugen, sie befähigen uns, anhand oder aufgrund der göttlichen Offenbarung, den Herrn Jesus zu sehen und auch zu erleben. Was wir gesehen, was wir mit unseren Augen gesehen und angeschaut haben und mit unseren Händen betastet haben. Nun, man wird vielleicht die Frage stellen, warum wiederholt Johannes so vieles hier in dieser Anrede? Ich denke, er will damit sehr deutlich zum Ausdruck bringen, was wir erlebt haben, war keine Einbildung. Das haben wir uns auch nicht vorgestellt oder erdacht. Das war auch nicht nur eine Vision. Das war Wirklichkeit. Wir haben ihn tatsächlich mit unseren Händen betastet. Eine Vision kann man nicht betasten. Da war Wirklichkeit, die Johannes und die anderen Apostel in der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus erlebt haben. Und zwar betreffend das Wort des Lebens. Und das Leben ist geoffenbart worden. Das ist eigentlich die Schwerpunktaussage, sowohl in seinem Evangelium als auch hier in seinem ersten Brief. Johannes beschreibt die Offenbarung des göttlichen Lebens, so wie es sichtbar wurde in der Person des Sohnes Gottes, der Mensch geworden ist. Nun, was ist überhaupt Leben? Ich denke, wir kommen oder kämen in ganz große Schwierigkeiten, wenn wir jetzt einmal erklären sollten, was überhaupt Leben ist. Das irdische Leben, das rein natürliche Leben. Ich habe mir einmal die Mühe gemacht, so einige Nachschlagewerke dahingehend zu untersuchen. Was ist Leben? Und ich habe die Feststellung gemacht, dass es überhaupt kein Nachschlagewerk gibt, das eine wirklich zufriedenstellende Antwort gibt im Blick auf die Frage, was ist Leben? Das wird nur umschrieben. Es gibt keinen, der eine wirklich verbindlich klare Antwort geben kann, was Leben ist. Meine Lieben, wenn das irdische Leben, das wir ja sehen, was wir selbst ja besitzen, unerklärlich ist, wie viel mehr das göttliche Leben? Da müssen wir alle kapitulieren und sagen, das ist unmöglich, göttliches Leben zu erklären. Aber man kann es sehen. Ja, man kann es sogar erleben. Ebenso wie man das natürliche Leben auch erleben kann. Und das erleben wir. So kann man auch das göttliche Leben erfahren und erleben. Denn es ist sichtbar geworden in der Person des Herrn. Das Leben ist geoffenbart worden und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, welches bei dem Vater war und uns geoffenbart worden ist. Es ist nicht nur das Leben Gottes. Johannes spricht nicht nur von Gott. Er spricht von dem Vater. Und wir sollten schon darauf achten, dass Johannes darauf sehr großen Wert legt. Denn ihm geht es darum, letztlich auch deutlich zu machen, dass wir nicht nur Gemeinschaft haben mit Gott, sondern wir haben Gemeinschaft mit dem Vater. Und er sagt im dritten Kapitel, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn er der Vater ist, sind wir die Kinder. Wir haben hier den Gedanken der Familienbeziehung. Wir bilden tatsächlich eine große Familie. Und so könnte man gewiss sagen, hier haben wir die Familie Gottes, die natürlich auf einer ganz neuen Grundlage steht. Ich sagte schon, es geht dem Apostel zunächst nicht darum, das im Einzelnen zu erklären, wie man dieses Leben bekommt. Das finden wir schon im Evangelium nach Johannes Kapitel 3. Und als dieser Brief geschrieben wurde, war das Evangelium weitgehend schon bekannt. Wenn es nicht bekannt gewesen wäre, dann hätte man wenig mit diesen Aussagen überhaupt anfangen können. Also Johannes setzt schon eine gewisse Kenntnis voraus, die eben die Empfänger dieses Briefes hatten aufgrund seines Evangeliums. Sie wussten um dieses ewige Leben, das verkörpert und geoffenbart in der Person des Herrn Jesus sichtbar geworden war. Darum sagt er, was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir euch, auf dass auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Ihm geht es um den Gedanken der Gemeinschaft. Und da kommen wir zu einer weiteren Frage. Was ist überhaupt Gemeinschaft? Nun, das Wort Gemeinschaft bedeutet letztlich, dass da etwas Gemeinsames ist. Aber wenn wir dieser Frage einmal danach gehen, dann werden wir doch feststellen, dass das Gemeinsame an sich noch nicht letztlich den Wert und die Bedeutung dieser Gemeinschaft bestimmt. Es kann gemeinsame Dinge geben, die zu einer Gemeinschaft führen, die überhaupt nicht vergleichbar ist mit dem, was hier steht. Ich denke da oft an dieses bekannte Bild oder Beispiel, wenn Leute in einem großen Hause wohnen, dann redet man von einer Hausgemeinschaft. Aber streng genommen ist das keine echte Gemeinschaft. Man wohnt nur da. Was die Leute miteinander verbinden, ist nur die Tatsache, dass sie in dem Haus wohnen. Ganz anders würde es zum Beispiel schon aussehen, wenn man sagt Ehegemeinschaft. Da sind die Beziehungen schon weit enger und weit inniger. Aber hier wird von einer Gemeinschaft geredet, die noch enger ist. Denn die menschliche Ehe ist nur eine zeitlich begrenzte Gemeinschaft. Wobei diese Gemeinschaft auch noch nicht als das absolute, letzte, vollkommene bezeichnet werden kann. Aber hier wird eine Gemeinschaft angesprochen und vorgestellt, die zeitlich überhaupt nicht mehr begrenzt ist. Denn wir haben Gemeinschaft, sagt er, mit dem Vater und mit seinem Sohne Jesu Christi. Das ist eine geistliche Gemeinschaft. Was uns mit Gott, dem Vater und dem Sohn verbindet, ist diese geistliche Gemeinschaft und Verbindung, in der wir stehen. Durch einen Geist. Paulus sieht in dieser Einheit des Geistes auch die Grundlage für die Leibesgemeinschaft. Hier wird nicht von der Gemeinde Gottes als Leib Christi geredet, sondern hier wird von der Familie geredet. Wir gehören zusammen, zu dem Vater, zu dem Sohn, und das habe ich euch geschrieben, auf dass eure Freude völlig sei. Merken wir, diese Gemeinschaft, die wir haben, diese geistliche Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn, ist eigentlich die Grundlage der völligen Freude. Nur es gibt viele Freuden. Es gibt auch im natürlichen Leben viele Freuden. Es wäre zu vermessen zu behaupten, dass es in diesem Leben und in dieser Welt keine Freuden geben würde. Aber meine Lieben, alle Freuden, die es in dieser Welt gibt, sind doch letztlich begrenzt und letztlich auch unvollkommen. Aber hier wird von einer völligen Freude geredet, die ihre Grundlage in der Gemeinschaft hat. Und ich sagte schon am Anfang, was hat überhaupt Johannes veranlasst, das sofort an den Anfang seiner Belehrung zu stellen? Nun, man muss annehmen, dass es damals schon viele Gläubige gegeben hat, wo diese völlige Freude nicht war oder nicht mehr war. Sie hatten wahrscheinlich ihr Ohr geöffnet für so manche Einflüsterung. Und das ist die Gefahr, in der wir heute genauso stehen können. Wenn wir uns mit allem Möglichen beschäftigen, mit all den vielen negativen Dingen, die es auch im christlichen Bereich gibt, dann laufen wir immer Gefahr, dass diese völlige Freude uns nicht mehr bestimmt. Die wahre Grundlage unserer völligen Freude liegt begründet in der Gemeinschaft. Aber die nachfolgenden Verse zeigen ja sehr deutlich, Gemeinschaft ist nicht nur ein Bekenntnis, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft haben und wandeln in der Finsternis, dann lügen wir. Gemeinschaft muss mehr sein als nur ein Bekenntnis. Stellen wir uns einmal vor, in einer Ehe würde man bekennen, wir haben Gemeinschaft und dann lebt man getrennt. Das wäre ein Widerspruch in sich selbst. Und so ist es auch im Blick auf unser christliches Glaubensleben. Wahre Gemeinschaft kann nur möglich sein, wenn sie verwirklicht wird. Diese geistliche Gemeinschaft, und das sagt Johannes, ist nur möglich, wenn wir uns in dem Bereich bewegen, der göttlich ist. Und das wird hier sinnbildlich vorgestellt in dem Wort Licht. Gott ist Licht. Und wenn wir Gemeinschaft haben, dann ist das nur möglich, wenn wir im Lichte wandeln. Das heißt, wenn wir in der Gegenwart Gottes sind, das ist die Grundlage. Nun, wenn wir in das Evangelium nach Johannes hineinschauen, dann werden wir auch noch andere Gründe finden, die entscheidend sind für die völlige Freude. Zum Beispiel in Evangelium Johannes 15, da sagt der Herr selbst, Vers 10, wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich zu euch geredet, auf dass meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde. Er will mit anderen Worten sagen, auch der Gehorsam ist von entscheidender Bedeutung für die völlige Freude. In Kapitel 16 finden wir einen weiteren Hinweis. Da sagt er, bis jetzt habt ihr nichts gebetet in meinem Namen, bittet und ihr werdet empfangen, auf dass eure Freude völlig sei. Er will mit anderen Worten sagen, je enger die Abhängigkeit und Verbindung mit ihm ist, umso mehr wirkt sich das auch auf die Freude aus. Wir haben noch einen weiteren Hinweis in Kapitel 17. Da heißt es Vers 13, jetzt aber komme ich zu dir und dies rede ich in der Welt, auf dass sie meine Freude völlig in sich haben. Ich denke, diese völlige Freude, von der der Herr in Kapitel 17 redet, liegt letztlich darin begründet, dass er jetzt im Himmel ist. Er ist die Grundlage unseres Glaubens und er ist die Sicherheit unseres Glaubens, weil er dort ist, denn er ist um unserer Sünde wegen gestorben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt. Wir reden oft davon, dass der Jesus für uns gestorben ist. Aber er ist nicht nur für uns gestorben, Er lebt auch für uns. Und von welch entscheidender Bedeutung das ist, finden wir zum Beispiel im 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Ich setze voraus, dass wir diese Aussagen ja doch weitgehend kennen. Denn hier ging es um die Frage, gibt es eine Auferstehung oder gibt es keine? Eine Frage, die sehr aktuell ist, auch in unserer heutigen Zeit, und das im Christentum. Man muss eigentlich staunen, dass es innerhalb des Christentums Leute gibt, die sich mit dieser Frage auseinandersetzen müssen. Paulus beantwortet die Frage ganz logisch, ganz überzeugend, indem er sagt, wenn es tatsächlich keine Auferstehung gibt, wie manche Leute behaupten, dann ist Christus auch nicht auferweckt worden. Und wenn er nicht auferweckt worden ist, was ist das? Dann ist unser Glaube eitel, Torheit, Fantasie. Dann sind alle, die in Christus entschlafen, verloren gegangen. Dann sind wir alle noch in unseren Sünden. Denn der Beweis für die Vollkommenheit des Erlösungswerkes liegt in der Auferstehung begründet. Jeder könnte ja sagen, ich sterbe für die Menschheit. Es hat tatsächlich Leute gegeben, die sich als Messias ausgegeben haben. Sie konnten ja von sich aus behaupten, ich sterbe für die Menschheit. Wo liegt der Beweis? Nun, Gottes Wort sagt in der Auferstehung. Da liegt der Beweis. Und das ist die Sicherheit, die wir besitzen. Und deshalb haben wir eine völlige, vollkommene Freude. Weil wir wissen, er ist nicht im Tode geblieben, er lebt. Er ist um unserer Rechtfertigung wegen auferweckt. Und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben, nicht über ihn. Liebe, es wird manches über eine bestimmte Person gesagt. Aber Johannes sagt hier nicht etwas über diese Person, den Herrn Jesus. Er spricht hier von einer Botschaft, die wir von ihm gehört haben. Er will mit anderen Worten sagen, das ist nicht etwas, was wir uns selbst eingeredet haben. Das ist tatsächlich etwas, was er uns ganz klar bezeugt hat. Und was ist das für eine Botschaft? Dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis ist in ihm. Mein lieber, Licht verkörpert hier Reinheit und Heiligkeit. Und auch das ist beachtenswert, dass Johannes das an den Anfang stellt. Und damit zeichnet er ein ganz anderes Gottesbild, wie es heute weithin vorgestellt und verkündigt wird. Wir dürfen und müssen sogar mit Recht sagen, dass heute weithin ein ganz falsches Gottesbild bezeugt und verkündigt wird. Man spricht von dem lieben Gott. Und wir wissen, wo das hingeführt hat. Ja, es gibt sogar Aussagen, die noch weiter gehen, indem sie behaupten, die Liebe ist Gott. Wahrscheinlich sind sie sich gar nicht bewusst, wie töricht eine solche Aussage ist. Wohin ist man gekommen? Meine Lieben, und das sind Aussagen, die wir nicht irgendwo bei den Atheisten finden. Das waren keine Aussagen, die ich eben zitiert habe, die man früher bei den Kommunisten hören konnte. Die hört man innerhalb des Christentums. Die Liebe ist Gott. Merken wir, wo wir hingekommen sind. Nein, sagt Johannes, Gott ist Licht. Und gar keine Finsternis ist in ihm. Er stellt das zunächst einmal auf den Leuchter. Die Heiligkeit und die Gerechtigkeit, die absolute Gerechtigkeit Gottes. Leider fehlt uns oft dieser Blick für die Heiligkeit Gottes. Wir sollten es uns wieder neu schenken lassen. Ein offenes Auge nicht nur für die große Gnade, die wir täglich persönlich erleben dürfen auf dem Glaubensweg. Auch das ist wichtig. Wir sollten uns heute, gerade in unserer Zeit, wieder den Blick öffnen lassen für die Heiligkeit Gottes. Dass wir wieder dahin kommen und erkennen, wer und was ist überhaupt Gott. Hier sagt es Johannes, Gott ist Licht und gar keine Finsternis ist in ihm. Das wäre ein Widerspruch in sich selbst. Denn Licht und Finsternis sind Gegensätze. Die kann man nicht kombinieren. Paulus stellt ebenso diese Frage später im Korintherbrief. Was hat Licht mit Finsternis zu tun? Er sagt das, weil man tatsächlich hier in Korinth den Versuch unternahm, das zu kombinieren. Und wie oft findet man das auch im christlichen Denken, dass man einen Zustand als göttlich bezeichnet, der völlig unbiblisch und ungöttlich ist. Gott ist vollkommen Licht. Und Johannes sagt später, Gemeinschaft ist nur möglich, wenn wir im Licht wandeln. Meine Lieben, hier brennen die Lampen, hier ist Licht. Da kann man alles sehen. Stellen wir uns einmal vor, jetzt würde das Licht ausgehen. Wir wären im Dunkeln. Wir würden uns stoßen. Wir würden einander nicht mehr erkennen. Das sind die Ergebnisse, wenn wir in der Finsternis wandeln. Dann fehlt der Blick für die Wirklichkeit Gottes. Aber es fehlt auch der Blick für die Wirklichkeit des Lebens. Der Jesus spricht oft davon, von der Notwendigkeit des Lichtes. Aber er erinnert auch daran, dass es manche Leute gibt, die das Licht sogar hassen. Und warum? Wer in der Finsternis ist und da bleiben will, der hasst das Licht, damit seine Werke nicht offenbar werden. Aber das ist entscheidend, dass wir uns durch das Wort, durch die Wirksamkeit des Geistes in das Licht stellen lassen, damit wir überhaupt erkennen, wer wir sind. Wir Menschen haben oft eine sehr hohe Meinung von uns selbst. Aber diese Meinung müssen wir ganz gewaltig korrigieren, wenn wir in das Licht Gottes kommen. Es hat viele treue Zeugen gegeben, und dazu gehörte auch Johannes, die in das Licht kamen und dann ihr Leben total korrigieren mussten. Jesaja sagt einmal, wehe mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Und Petrus, als er das Licht erlebte, auch er beugt sich vor dieser Herrlichkeit und sagt, ich bin ein sündiger Mensch. Sind wir uns überhaupt bewusst, wer wir sind, was wir sind? Meine Lieben, dann müssen wir in das Wort Gottes hineinschauen. Dann müssen wir wie Johannes ihn betrachten. Dann werden wir dahin kommen, uns selbst zu erkennen. Wir dürfen nie Menschen zum Maßstab nehmen. Dann werden wir wahrscheinlich doch noch ein gutes Urteil haben. Wenn wir uns so im Vergleich zu anderen Leuten sehen, könnte es vielleicht passieren, dass wir dahin kommen, wie einmal jemand tatsächlich im Ernst sagt, wenn ich so die Leute betrachte, scheine ich doch noch mit bei die Besten zu sein. Wir müssen in das Licht Gottes kommen. Und das ist, will oder möchte Johannes tun, auch durch diese Belehrung. Damit wir ihn erkennen und uns erkennen. Denn wenn wir Gott erkennen, seine Herrlichkeit und seine Größe, dann ist es überhaupt keine Schwierigkeit, sich selbst zu erkennen. Darum war das auch die Bitte die Paulus zum Beispiel im Epheserbrief ausspricht, damit Gott euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Lieben, wenn das stimmt, die Erkenntnis Gottes, dann stimmt auch die Selbsterkenntnis. Aber wenn das Erste nicht stimmt, stimmt auch das Zweite nicht. Wir sehen, wie wichtig es ist, dass wir uns mit diesen Fragen auch wirklich einmal intensiv beschäftigen.